Adlerblick. Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler. Ich bin der Geschäftsführer von CEC und ich freue mich ganz besonders auf unsere heutige Ausgabe. Und viele unserer Hörenden wissen ja, dass wir uns intensiv mit dem Thema Strategie und Kultur ja beschäftigen, dass wir natürlich in Unternehmen Wandlungsprozesse ja begleiten, dass wir uns mit dem Thema Organisationsentwicklung auseinandersetzen. Und ich habe gedacht, es wird höchste Zeit, dass wir mal aus einem ganz anderen Betrachtungswinkel uns mit dem Thema beschäftigen. Und zwar, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Was sagen die Universitäten dazu, was das für Unternehmen bedeutet, sich mit einem Wandel in Strategie und Kultur auseinanderzusetzen? Und ich habe dazu eine sehr spannende Person ja kennengelernt, der über viele Jahre in Amerika gelebt hat, in den USA, da als Dozent von renommierten Hochschulen ja im Einsatz war, unter anderem an der Columbia University. Und er ist jetzt nach Deutschland zurückgekehrt und wir hatten bei verschiedenen Veranstaltungen Gelegenheit, uns kennenzulernen. Und ich fand es sehr, sehr spannend, ja, mit ihm mich über diese Thematiken zu unterhalten. Und ich freue mich, dass er für unseren heutigen Podcast sich die Zeit nimmt und zugesagt hat. Und es wird sicherlich ein sehr spannendes Gespräch heute. Von daher freuen Sie sich auf unseren heutigen Gast, auf Manuel Franz.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Lieber Herr Franz, freue mich sehr, Sie heute in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich habe Sie schon angekündigt natürlich, dass Sie natürlich viel zu berichten haben, dass Sie ja über viele Jahre in Amerika auch im Einsatz waren, dass Sie an vielen renommierten Universitäten da doziert haben zu dem Thema Kultur, kultureller Wandel, Organisationsentwicklung. Und ich möchte Sie natürlich bitten, sich selber noch mal ganz kurz unseren Hörenden vorzustellen, wer Sie sind und was Sie gemacht haben und vor allen Dingen natürlich auch, was Sie wieder nach Deutschland zurückführt.
Ja, vielen Dank, Herr Schmaler, dass Sie mich bei Ihrem Podcast eingeladen haben. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Begrüße natürlich auch alle Zuhörer, die hoffentlich auch an unserem Podcast was Interessantes finden werden, das sie mit in ihre eigenen Unternehmen bringen, dort vielleicht auch anwenden oder umsetzen können oder vielleicht auch eine neue Perspektive erlangen. Ja, wie Sie schon sagten, war ich gut 30 Jahre lang im Ausland, die größte Zeit davon in den USA. Ich habe angefangen mit einem Psychologiestudium an der Westküste in Los Angeles und wurde dann abgeworben von der Columbia University, um dort meinen Doktor zu machen in Sozialorganisationspsychologie. Das ist also eine Kombination aus Sozialpsychologie und Organisationspsychologie. Habe dann im Anschluss oder auch schon währenddessen dort angefangen zu unterrichten, habe an verschiedenen anderen Colleges und Universitäten Vorlesungen gehalten. In der Regel entweder ging es dabei um Organisationsentwicklung, es ging aber auch sehr oft um Power, Status und Authority. Habe sehr viel mit sehr, sehr vielen Teams in den USA gearbeitet an einer Prozesskonsultation, wo man eben den Teams beisitzt und denen hilft, ihren Prozess, ihren Arbeitsprozess zu verfeinern. Und habe natürlich auch mit einigen vielen Firmen Organisationsentwicklung betrieben, habe deren Kultur analysiert, war im Anschluss daran dann 8 Jahre in Costa Rica, habe dort eine Firma aufgebaut, eine Unternehmensberatung aufgebaut, mit einem Fokus auf Hospitality, also Hotels und Restaurants. Das hat sehr gut funktioniert, war dann wieder in den USA und bin jetzt seit gut 4 Jahren in Deutschland, wo ich mich mit einer anderen Perspektive befasse, denn die deutsche Auffassung dessen, was Organisationsentwicklung ist, muss ich immer wieder feststellen, ist doch ganz anders als das, was man in den USA macht.
Ja, vielen Dank für Ihre einleitenden Worte und ich meine, ich muss sagen, eine beeindruckende Vita, Herr Franz. Also das ist natürlich, Sie haben sicherlich ja da viel erlebt und auch viel natürlich zu berichten auch. Und alleine aus Ihrem Anfangsvorstellung könnte ich jetzt schon 17 Fragen ableiten, was mich interessieren würde. Und also ich glaube, das schreit schon nach der zweiten und dritten Ausgabe dann als Folge des Ganzen.
Können wir gerne machen.
Ja, aber dann würde ich Sie, ich steige einfach mal direkt ein und frage mal Organisationsentwicklung. ist ja ein Begriff, den nehmen wir ja hier auch in deutschen Unternehmen natürlich gerne in den Mund. Und wir haben natürlich auch unsere Assoziationen. Für manche ist es aber vielleicht auch so ein bisschen unklar, was heißt das überhaupt, Organisationsentwicklung? Da würde ich vielleicht erstmal um eine begriffliche Klärung bitten. Sie sagen auch Organisationsentwicklung wird in Amerika oder in den USA anders definiert als bei uns hier in Deutschland. Also was ist denn Organisationsentwicklung aus Ihrer Sicht?
Also mir ist das gleich aufgefallen, als ich nach Deutschland gezogen bin und habe mir auf LinkedIn zum Beispiel angeguckt, wie man über Organisationsentwicklung nachdenkt und habe immer nur mit den Schultern gezuckt und habe gesagt, ich verstehe das alles gar nicht. Organisationsentwicklung scheint aus meiner Sicht sich auf jegliche Veränderung in einer Organisation zu berufen. In den USA hat man da eine ganz bestimmte Vorstellung, wie man eine Entwicklung in der Organisation angeht. Es geht also nicht nur um eine kleine Veränderung, sondern es geht um eine grundsätzliche, fundamentale Veränderung, die auch nachhaltig umgesetzt wird. Den Ansatz, den man da sehr häufig benutzt, ist dialogisch, qualitativ dialogisch, wohin man hingegen in Deutschland sehr häufig nach wie vor den Dialog ablehnt und sich eher auf KPIs, auf Kennzahlen fokussiert. Für mich ist das eine ganz interessante Sache. Ich stelle immer wieder fest, dass ich in Organisationen hineingehe und eine ganz andere Auffassung dessen habe, was da überhaupt vor sich geht. Im Prinzip bedeutet für mich natürlich auch, dass eine Organisationsentwicklung eine Veränderung ist. Ich denke, ich werde immer kontaktiert, wenn Firmen im Prinzip zwei verschiedene Dinge realisieren. Entweder haben sie ein Problem, das sie nicht lösen können, wo man schon einiges probiert hat. Man hat hier dran rumgeschraubt, dort was verändert, aber die Problematik hat sich nicht gelöst. Oder, das ist mir auch schon häufig vorgekommen, ist, dass man zwar weiß, dass man irgendein Problem hat, aber es nicht so ganz richtig definieren kann, was es denn wirklich ist. Oder auch gleichzeitig nicht weiß, warum dieses Problem überhaupt existiert. Und da greife ich dann ganz gerne ein und schaue mir an, was in der Organisation vor sich geht, wo die momentan stehen mit ihrer Kultur, mit ihrer Führungs- oder Organisationskultur, wo die überhaupt hinwollen, ob sie das überhaupt schon mal definiert haben, welchen Weg man einschreiten könnte, um effektiv und effizient von diesem Ist-Zustand zu diesem Soll-Zustand zu kommen und ob man auch effektive Planungsschritte schon einleiten kann, die auch realistisch sind und auch umsetzbar sind.
Das heißt aber, ich meine, wenn wir natürlich mit den ganzen Rahmenbedingungen, in denen wir uns ja heute befinden und sagen, Unternehmen müssen sich natürlich transformieren, Unternehmen müssen sich verändern, dann ist dieses Thema Organisationsentwicklung jetzt ein Thema für alle Unternehmen? Oder ist das, also deswegen, ich bin noch so ein bisschen, es werden sich viele ja fragen, ist Organisationsentwicklung, betrifft uns das auch? Also jetzt haben wir Transformation und wir haben ja alle möglichen anderen Themen, die uns auch Andreas Schmaler immer wieder erzählt, von wegen, da kommen die Black Swans reingeflogen und dann muss ich noch einen Kulturprozess machen und so weiter. Was ist denn wirklich Organisationsentwicklung? Ist das für alle Unternehmen immer ein Thema oder nur für die zu irgendetwas einen Handlungsbedarf haben? Oder muss ich das jetzt in der Transformation, muss ich automatisch meine Organisation verändern und entwickeln?
Na, jede Organisation agiert ja nicht in einem Vakuum, sondern wir sind ja alle abhängig von unserer Umwelt. Es ändert sich ständig was. Die Demografie ändert sich, unsere Arbeitnehmerschaft ändert sich, unsere Supplier ändern sich, der Markt ändert sich und natürlich muss jede Organisation darauf reagieren. Also dieser Veränderungsgrundsatz ist ja sowieso schon mal vorhanden. Für mich ist es speziell interessant, wenn die Kultur, die vorherrschende Kultur nicht im Einklang mit dem steht, was die Organisation eigentlich möchte. Das können ganz banale Dinge sein. Ich hatte vor einem guten Jahr hatte ich eine Interaktion mit einer Firma, die hatten sich auf die Fahne geschrieben, dass sie das Gesundheitswesen innerhalb ihrer Firma verbessern. Die arbeiten mit sehr schweren Maschinen, das ist sehr laut. Und dann haben sie sich gedacht, na gut, das können wir unseren Arbeitnehmern nicht antun. Wir schaffen uns jetzt diesen Hörschutz an. Und da haben sie also viel Forschung betrieben und auch entsprechend tolle Dinge gekauft und mussten dann feststellen, dass keiner in der Belegschaft diesen Gehörschutz überhaupt trug. Und dann hat man überlegt, warum ist das so? Warum machen die das nicht? Ist es ja im eigenen Interesse? Und hat überlegt, na, vielleicht können sie die nirgendwo ablegen. Also hat man Regale überall angebaut, dass sie die drauflegen können. Das hat auch nicht funktioniert. Dann hat man gedacht, vielleicht brauchen die einen Karabiner an der Hose, dass sie den da einfach einhaken können. Das hat auch nicht funktioniert. Und so ging das immer weiter. Und ich war dann irgendwann in dieser Firma Und man hat mir diese Problematik erzählt und ich habe gesagt, na gut, dann lassen wir uns doch mal runter auf den Shopfloor und gucken uns an, was da so vor sich geht. Und dann hat sich die Geschäftsführung natürlich dazu bereit erklärt und dann sind wir zu, weiß nicht, 5 oder 6 sind wir dann in diesen Betrieb gegangen und haben uns das angeschaut. Und das stimmte schon, von der Belegschaft hat keiner seinen Gehörschutz getragen und von der Geschäftsführung auch keiner. Hm. Nicht mal die Gäste haben den angeboten bekommen. Dann habe ich gesagt, na gut, das ist ja schon mal ganz klar, wo wir sehen, dass ihr zwar irgendwelche Werte weitergebt, die ihr gerne hättet, aber ihr selber haltet euch auch nicht dran. Das heißt also, ihr habt eine Diskrepanz zwischen dem, was ihr wollt und dem, was wirklich geschieht und dem, was ihr so inhärent eigentlich vermittelt. Und das ist für mich immer ein ganz toller Ansatz. Das geht in fast allen Bereichen, oder es geht sogar in allen Bereichen. Ob das jetzt um Diversität geht, das habe ich auch schon gehabt, wo eine Firma gerne divers wäre oder sie hätten gerne Equality, die Frauenquote erhöhen. Und dann das Erste, was ich gemacht habe, war auf die Webseite zu gehen. Da war ein großes Gruppenfoto von den weiblichen Mitarbeitern, war keiner drauf. Dann hatten sie individuelle Fotos von allen Angestellten, die waren alle professionell von einem Fotografen halt editiert worden. Nur die von den Frauen nicht, und zwar durch die Bank. Und dann, das sind Artefakte für mich, da kann ich hingehen, kann sagen, okay, hier ist eine Diskrepanz. Und das geht natürlich auch in einem Gespräch, wenn ich in ein Meeting gehe, gucke ich mir an, wie die miteinander umgehen, welchen Prozess die diese Teammitarbeiter untereinander haben, wer wie viel spricht, wer was sagt, wer überhaupt nicht beachtet wird und solche Dinge. Dann kann man sehr, sehr viel erreichen. Das geht relativ schnell, ist sehr, sehr effektiv.
Ist denn dann, Herr Franz, ist das Thema Organisationsentwicklung dann immer eine allumfassende Veränderung, also ein Change für die komplette Organisation? Also ich meine, Sie kennen ja auch so ein bisschen unsere Ansätze, wir haben uns ja dazu auch schon ausgetauscht, ja. Also nehme ich damit sozusagen die komplette Organisation in den Bann und verändere die? Oder ist es auch nur für ganz gezielte Thematiken, die ich habe? Also kann mich nur in einen Teilbereich da fokussieren und genau dazu möchte ich eine Veränderung haben. Wie sehen Sie das?
Das ist sowohl als auch. Das kommt auf die vorherrschende Problematik an. Also mir kann auch keiner erzählen, dass es eine Firma gibt, die keine Probleme hat. Ich habe noch keine Herausforderung hat. Ich habe auch noch kein Team gesehen, das perfekt arbeitet. Und das sind bei mir wirklich Hunderte. Und da ist immer irgendwo ein Prozess, der nicht so funktioniert. Für mich ist es wichtig, eine ganzheitliche Betrachtung im Kopf zu behalten. Man hat es sehr häufig, dass irgendwo was geschraubt wird und dann nicht beachtet wird, was das in einem anderen Bereich der Organisation hervorruft. Also man hat da die besten Absichten, aber manchmal versteht man nicht, dass eine kleine Veränderung im Bereich A eine große Veränderung im Bereich B nach sich zieht. Also ich halte das gerne immer so im Hinterkopf. Ich mag immer gerne die ganze Organisation gut kennen. Wenn es jetzt um ein spezielles Team geht, dann ist das vielleicht nicht ganz so relevant. Da ist es dann wichtiger, dass man die direkten Stakeholder und die Menschen eben mit einfordert, die auch direkt davon betroffen sind.
Und ist es dann eine... Ich sage jetzt mal, eine Nachhaltigkeit, die sich daraus ableitet. Also ist eine Organisationsentwicklung eher so aufgebaut, dass es jetzt diese Problematik löst, ja, und dann alle sind froh, das hat man geschafft, ja, und jetzt kann man sich anderen Themen zuwenden. Oder ist es so, dass damit natürlich auch eine Nachhaltigkeit, dann dass eine Dauerhaftigkeit damit natürlich dann auch gesichert ist?
Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr gute und auch sehr wichtige Frage. Für mich ist die Rolle des Beraters eigentlich immer eine Rolle des Helfers. Wenn mich ein Unternehmen anschreibt oder in einer anderen Weise kontaktiert, dann fragen die nach Hilfe. Und meine Aufgabe ist es, die dahin zu begleiten, ihre Prozesse zu verstehen und ihnen zu ermöglichen, die relevanten Veränderungen vor Ort selber durchzuführen. Die Experten sind vor Ort. Ich bin kein Experte für das Produkt oder den Service, den die anbieten. Ich bin der Experte für die Prozesse, die die verwenden, um untereinander zu arbeiten, um miteinander zu arbeiten. Wie ich schon gesagt habe, für mich ist das eine Frage der Führungskultur. Da gibt es 3 Ebenen für mich. Das sind einmal Artefakte, dann gibt es gewählte Werte und auch zugrunde liegende Annahmen. Ich erkläre das immer ganz gerne anhand eines Bonsai-Bäumchens. Ich weiß nicht, ob Sie einen Bonsai zu Hause haben, Herr Schmaler.
Demnächst dann schon, wenn Sie das jetzt gut erklären.
Dann erzähle ich Ihnen das jetzt mal, die Geschichte vom Bonsai-Bäumchen. Also ich würde mir gerne ein Bonsai-Bäumchen kaufen, aber ich weiß überhaupt nichts darüber. Und ich gehe jetzt in den Laden und hole mir mein Bäumchen ab und habe natürlich Glück. Für so einen Anfänger wie mich gibt es dazu ein Handbuch, eine Anleitung. Die nehme ich natürlich auch mit. Und jetzt stelle ich mein Bonsai-Bäumchen zu Hause hin. Und dann sehe ich was. Ich sehe grüne Blätter oder vielleicht auch Nadeln. Ich sehe die Äste, ich sehe die Rinde. Ich kann das Ganze riechen, ich kann es auch anfassen. Haptisch kann ich das ertasten alles. Das ist alles ganz toll. Das sind Artefakte, das sind Dinge, die ich wahrnehmen kann. Das Gleiche gibt es in jeder Firma. Ich komme rein und dann erkenne ich sofort, wie ich begrüßt werde, wer mit mir spricht, wie man mit mir spricht. Ich fühle, ob ich mich wohlfühle oder ob etwas sehr seltsam ist. Ich sehe die Möbel, ich sehe die Einrichtung. Wenn Sie Ihr Büro in Frankenberg eingerichtet haben, dann haben Sie sich bestimmt auch Gedanken gemacht, was Sie da reinstellen. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn diese Artefakte, die können sehr viel ausdrücken, aber es ist sehr schwer zu verstehen, was damit gemeint ist. Manchmal werden diese Artefakte bewusst angewandt, aber in der Regel sind es unbewusste Dinge. Und das ist so das Wichtige an den Artefakten. Die kann jeder sehr leicht da, wahrnehmen, das ist kein Problem. Aber was die bedeuten, ist sehr, sehr schwierig zu interpretieren. Mein Paradebeispiel ist immer ein Großraumbüro. Da brauche ich nicht mal eine Millisekunde, um zu erkennen, dass es ein Großraumbüro ist. Aber ich weiß nicht, warum das da ist. Haben die das gemacht, weil die Kommunikation vereinfachen wollen? Wollen die mehr Kontrolle über die Mitarbeiter oder ist es eine Kostenfrage? Ich habe keine Ahnung. So, das ist so die oberste Ebene meines Bonsai-Bäumchens. Das, was ich wahrnehme, sehe, fühle, spüre, rieche. Dann gibt es die gewählten Werte. Das sind so Mission and Vision. Also das, was man in der Firma sagt, so wollen wir sein. Und das hätten wir gerne und so machen wir Dinge. Es können auch Prozesse sein, wie ich meinen Rasenmäher herstelle, wie ich irgendein Produkt herstelle. Und gewählte Werte. Jetzt wache ich eines Morgens auf und mein Bonsai-Bäumchen hat gelbe Blätter. Was bedeutet das? Wissen Sie auch nicht, ich nämlich auch nicht. Aber ich habe jetzt mein Handbuch und da schlage ich nach. Und in diesem Handbuch steht drin, wie ich mein Bonsai-Bäumchen gesund halte. Und das sind die gewählten Werte in einer Organisation oder in einem Unternehmen. Sagt mir genau, was zu tun ist, damit unsere Firma gesund bleibt und aufblüht. Prima? Gut, und dann gibt es noch was an dem Bonsai-Bäumchen, wenn Sie sich jetzt das Bild vor Augen halten, was wir noch nicht besprochen haben, was sehr wichtig ist, und das sind die Wurzeln. Richtig? Wenn die Wurzeln krank sind, das sehen wir nicht. Aber was sich unter der Erde abspielt, ist ausgesprochen wichtig und beeinträchtigt den Baum von oben bis unten. In jeder Organisation ist das auch so. Man nennt das zugrunde liegende Annahmen. Die werden nicht explizit kommuniziert, sondern die existieren einfach. Wenn ich als Neuling in eine Firma einsteige, dann gibt es die Dinge, die mir sagen, ja, wir haben hier offene Kommunikation. Wir hätten gerne, dass Probleme einfach so weitergegeben werden, dass wir die besprechen können. Aber der Hans-Jürgen um die Ecke, der sagt mir gleich immer, aber geh nicht zu dem Herrn Frank, weil der wird dann sauer. Und das sind zugrunde liegende Annahmen. Dann weiß ich also, mit meinem Problem gehe ich nicht zum Herrn Frank. Und das Problem daran ist natürlich, dass diese kleinen Probleme, die nicht angesprochen werden können, aufgrund der zugrunde liegenden Annahmen ganz schnell explodieren und zu einem Riesenproblem werden. Meine Aufgabe ist einfach, der Firma, der Organisation aufzuzeigen, wo eine Diskrepanz zwischen diesen drei Ebenen besteht. Das erkennen in der Regel die Führungskultur oder die Führungsriege und die Schlüsselpersonen, die ich zu so einem Meeting einlage, erkennen das sofort. Man kann gar nicht anders als da zu sitzen und zu sagen, Moment mal, wir haben hier diese Artefakte, aber wir haben diese gewählte Werte. Das können wir diese Artefakte können wir mit den gewählten Werten gar nicht erklären. Woran liegt das? Und was müssen wir ändern, damit wir das in Einklang bringen?
Ja, sehr spannend. Also das auch von so einem Winkel mal zu betrachten auch. Ja. Und was mich natürlich dann auch sehr interessiert, Herr Franz, Sie haben ja nun viele Jahre in Amerika gelebt, auch in Südamerika, ja, wie Sie ja eben gerade auch erzählt haben, Costa Rica, wenn ich es richtig rekapituliere. Und jetzt sind Sie wieder in Deutschland, ja. Und was natürlich sehr spannend ist, inwieweit sind denn die Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen, also mit denen wir jetzt gerade im Moment Fachkräftemangel, natürlich das Thema des Generationenkonfliktes, ja, was ja immer offensichtlicher wird, sind das Themen, die in Deutschland hier sich anders darstellen und die Unternehmen dann auch in ihrer Organisationsentwicklung vor andere Herausforderungen stellen, wie es vielleicht in Südamerika ist oder wie es auch in Nordamerika, in den USA ist? Oder sind das mittlerweile globale Themen, mit denen wir uns überall auseinandersetzen müssen?
Ich denke, das sind globale Themen, die immer mit einer Verzögerung irgendwo anders ankommen. In den USA haben wir viele Trends wie Anti-Work oder Work-Reform oder The Great Resignation. Und das sind Ansätze, die man auch in Deutschland immer verstärkt sieht. Also wenn man da so einschlägige Foren besucht, dann kann man nicht verleugnen, dass diese Tendenzen aus den USA auch in Europa ankommen. Also die Identifikation der jüngeren Generation mit der Arbeit, wie man das früher hatte, hat sich in den letzten 10 Jahren ganz rapide geändert. Es ist schwieriger, Menschen mit oberflächlichen Dingen zu motivieren. Die wollen einfach mehr. Man hatte ja jahrelang irgendwelche Kickertische und Obstschalen und hat das schön verkauft. Und das war auch immer ganz toll. Aber mittlerweile ist der Trend schon wieder hinweg, wo man das eher kritisch sieht und sagt, ja, okay, das ist reine Augenwischerei. Ich bin hier, um zu arbeiten und nicht, um mein Leben aufzugeben. Das ist ein Trend, den man in den USA schon länger hat, den in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum auch immer stärker wird. Lateinamerika ist eine ganz andere Sache. Da sind viele, viele Grundsätze, die man zur Arbeit mitbringt. Das Gegenteil von dem, was wir in der westlichen Welt gewohnt sind. Für mich ein prima Beispiel, das ich hatte. Ich habe sehr viel mit Investoren aus den USA und aus Kanada gearbeitet, die überhaupt nicht verstehen konnten, wie die lokale Bevölkerung in Costa Rica oder auch in Nicaragua, Guatemala, wie die es hinnehmen konnten oder sogar bevorzugt haben, dass ihre Cousinen und Schwestern und Onkel und wen haben wir nicht noch, alle in der gleichen Firma arbeiten sollten. Für die, es ist dieser Nepotismus oder in Deutschland nennt man das Vetternwirtschaft, wo wir natürlich sagen, das kannst du nicht machen. Ne? Ich kann jetzt nicht meine Frau einstellen und einen tollen Job bei mir verschaffen und meinen Cousin auch noch und alle sind glücklich. Das klappt nicht. In Lateinamerika sieht man das genau andersrum. Natürlich stelle ich meine Frau und meinen Cousin und meinen Bruder ein, denn das sind die einzigen Menschen, denen ich wirklich vertrauen kann. Die kenne ich ja. Einem Fremden kann ich doch nicht vertrauen. Und das unter einen Hut zu bringen, ist eine ganz spannende Sache. Also das war die fundamentalste Lerneinheit, die ich gleich zu Anfang unter einen Hut kriegen musste. Diese Diskrepanz, was im Westen schlecht ist, ist in Lateinamerika super.
Ja, ein ganz spannender Ansatz. Natürlich der Wert Vertrauen, ja, ganz klar, ja. Den wir uns ja auch sehr wünschen. Und wir haben ja auch den Wert Familie, also Unternehmen sollten schon positiv, ja, wie eine Familie agieren, was eine Familie ausmacht. Aber ist schon richtig, wenn jemand aus der Familie eingestellt wird, wird es kritisch reflektiert, außer er ist aus der Unternehmerfamilie. Das ist dann vielleicht natürlich nochmal wieder was anderes.
Ja, also ja, das ist so dieses Modell, diese Stufen, durch die jede Organisation durchläuft, bis hin zu, das nennt man dann die Aristokratie, wo jemand im Prinzip der Erbe des Geschaffenen ist. Da gibt es in Deutschland natürlich auch viele Firmen, die wurden von Grund auf aufgezogen und die entwickeln sich bis zur Bürokratie und dann haben die so einen leichten Abschwung und dann hast du später diese Aristokratie, wo jemand den Titel und die Position im Prinzip geerbt hat. Das ist auch eine spannende Sache, ja.
Wir beschäftigen uns ja nun mit Themen aus diesem Kontext von Great Place to Work, ja. Und Great Place to Work ist ja nun eine internationale Organisation, die ja auch dann international auch ihre Vergleiche auch zieht. Und der Ursprung ist ja aus den USA, ja. Richtig. Und deswegen würde es mich natürlich sehr interessieren, auch ob wir dann Themen, also wir beschäftigen uns ja mit der Krankentagequote oder mit der Verweildauer der Mitarbeiter im Unternehmen, ja, und mit der Empfehlungsquote und so weiter. Wie ist das denn in den USA? Ist das ähnlich wie hier in Deutschland oder sind das ganz andere Themen, die wir da erleben?
Ja, also erstmal glaube ich, man kann das nicht verallgemeinern. Es ist ein großes Land und jeder Staat backt so seine eigenen Brötchen in vielerlei Hinsicht. Also was jetzt in Kalifornien gerichtlich geklärt wird, muss nicht unbedingt auch in Nevada angesagt sein oder in Florida. Da gibt es also ganz große Unterschiede. Was mir aufgefallen ist, mit dem Umzug nach Deutschland ist ein Wort, das ich eigentlich aus dem Berufsleben nicht kannte, und das ist Burnout. Das finde ich faszinierend. Das kannte ich überhaupt nicht. Als ich in den USA gearbeitet habe, dann ist es ganz normal, dass ich 7 Tage die Woche arbeite und auch abends um 11 oder 12 und morgens um 7 wieder auf der Matte stehe. Da hat sich keiner gewundert. Das wurde einfach erwartet und uns hat auch jeder so gemacht. Nach Deutschland bin ich gekommen und habe viele Menschen kennengelernt, die haben ihren ganz normalen Job, 9 bis 5 oder 7 bis 4 oder was auch immer die Menschen machen, aber die beschweren sich über den Burnout, obwohl sie natürlich viel mehr Urlaub zustehen haben, obwohl die Krankentage kein Problem ist. Also es ist schon ein gewaltiger Unterschied, wie man die Arbeit auffasst. Ich stelle es immer wieder fest, ich komme aus einem Umfeld, in dem man das sehr organisiert angeht, in dem man sehr verlässlich arbeitet und auch wirklich zusieht, dass man die Arbeit macht, egal was kommt. Wenn ich Ja sage, mache ich das. Und ich stelle immer wieder fest, dass es in Deutschland etwas schwieriger ist. Um 5 Uhr lasse ich den Hammer fallen und dann war's das. Und das kenne ich aus den USA nicht. Also es ist immer so eine Frage. Es gibt ja so dieses Spektrum der Tätigkeiten. Das nennt man ein Wissensspektrum. Bezieht sich darauf, welches Wissen und welches Können man in die Arbeit mit einbringen könnte. Das geht natürlich von ganz gewöhnlichen Jobs, die man in einem Tag erlernen könnte oder kann, die jeder im Prinzip kann, bis hin zu den komplizierten wissenschaftlichen Jobs. Und je nachdem, wo ein Arbeitsplatz auf diesem Spektrum lokalisiert ist, sind die Arbeitsauffassungen auch ganz anders. Ich habe da vor Jahren mal eine ganz interessante These gelesen bei einem US-Wissenschaftler, und es ist ein didaktischer Ansatz, genau, oder ein linguistischer Ansatz ist vielleicht besser, wenn man das so nennt. Und man kann tatsächlich in einem Gespräch mit einem Gegenüber aus den Worten, die gewählt werden, heraushören, wie dieser Mensch über Arbeit nachdenkt und wie er oder beziehungsweise sie sich selber im Arbeitsfeld einschätzt. Und aufgrund dieser Analyse kann man dann diese Menschen dazu bewegen, den nächsten Schritt zu machen. Also es geht im Prinzip davon aus, dass auf der ganz unteren Stufe, wenn man so will, gibt es die Menschen, die finden das Leben einfach ganz, ganz schlimm und ganz schlecht und das ist unfair. Dann geht es eine Stufe weiter, dass die Menschen, die finden zwar ihr Leben schlecht, aber die verstehen, dass andere Menschen natürlich ein besseres Leben haben. Also ist die Chance auf Fairness da. Das sind relativ kleine Prozentsätze an Menschen, die in diesen Regionen agieren. Dann hast du die große, breite Menge. Das sind Menschen, die sagen, okay, ich bin natürlich super, ich kann das, aber impliziert ist immer, aber du nicht. Das hat man sehr häufig. Unter Ärzten gibt es das, unter Anwälten, aber im Prinzip in allen Berufssparten kommt das sehr vor. Und dann kann man weitergehen und gucken, dass man von diesem individuellen Performance-Druck oder dieser Interpretation, dass man selber großartig ist und die anderen nicht, ein Team formiert. Das heißt also, es ist im Prinzip die Gestalttheorie, psychologische Gestalttheorie, dass das Ganze größer ist als die Summe der Einzelteile. Und das kann man erreichen, indem man diese Leute entsprechend darauf hinführt. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist immer so ein Fahrradreifen. Hat in der Mitte den Hub und dann die Spokes, die Speichen, die nach außen gehen. Mhm. Jemand, der auf dieser mittleren Stufe ist, ich bin großartig, der hat immer so die dyadische Beziehung. Also in der Mitte sitzt er oder sie und dann eine Beziehung dahin, eine Beziehung dorthin. Aber die Speichen untereinander berühren sich nicht. Mhm. Und wenn man auf die 4. Stufe geht, dann hat man diese Teamstufe, dann hat man im Prinzip Triaden. Das heißt, die Menschen vernetzen sich untereinander. Und dann gibt es noch die ultimative Stufe. Das sind ganz wenige Outlier, sowas wie Tesla oder SpaceX, wo man wirklich daran arbeitet, die Welt zu verbessern. Da gibt es dann auch gar keinen Wettbewerb. Da ist es vollkommen klar, wie toll und wie großartig das Produkt und das Team in Wirklichkeit sind. Das ist ein faszinierender Ansatz. Bin ich immer begeistert, wenn ich das irgendwo antreffe.
Ja, sehr, sehr spannend. Also sich dann auch, wie gesagt, mal übergeordnet auch mit solchen Themen auch auseinanderzusetzen. Die Zeit rennt immer, Herr Franz. Also von daher, ich habe ja schon gesagt, wir müssen die 2. und 3. Ausgabe, glaube ich, machen, um da nochmal Themen zu vertiefen. Aber mich würde natürlich jetzt schon nochmal interessieren, mit Ihrem Blick ja von außen jetzt auch und den ersten auch wieder Kontakten, die Sie ja hier auch in Deutschland auch wieder haben. Was glauben Sie denn, was sind die Entwicklungen, die jetzt kommen jetzt weitere Entwicklungen aus den USA was das Thema Organisationsentwicklung, was das Thema auch natürlich der Integration von Mitarbeitern im Unternehmen oder Identifikation. Sehen Sie noch Dinge, die sich jetzt quasi auch in der Transformation, in der Zeit, in der wir uns jetzt hier bewegen, auch nach Deutschland kommen werden? Also haben Sie noch konkrete Tipps für Unternehmer, für Führungskräfte, wo Sie glauben, aufpassen, da geht jetzt die Richtung hin, da müssen Sie wach sein?
Ja, 100%. Wie ich schon sagte, die Themen in den USA sind alle dialogisch mittlerweile. Das ist egal, ob Sie da an die Sloan School of Business gehen, an der MIT oder Stanford. Da gibt es natürlich den Gründungsvater der Organisationsentwicklung in den USA. Das ist der Edgar Schein. Toller Mann, mittlerweile in den 90ern. Sehr, sehr freundlich und immer noch sehr aktiv. Und das ist hat sich weitergesetzt. Momentan gibt es dann die Amy Edmondson, die ist an der Stanford School, keine Ahnung, wie das genau heißt, die das auch weitersetzt. Und die haben diesen Hang zur Dialogik. Das heißt also, das haben Sie eben schon angesprochen, auch in Deutschland mögen wir ja gerne, dass wir familiär sind und untereinander besser miteinander umgehen. Das hat sich zum Beispiel gerade in der Startup-Kultur natürlich eingebürgert, dass wir uns alle duzen. Und das setzt sich natürlich auch in anderen Bereichen fort. Und das ist so dieser Gedanke dahinter, dass man eben nicht nur in seinem Rollenverhalten feststeckt, sondern dass man Mensch ist. Wir alle sind Menschen, wir alle haben Bedürfnisse und wir haben etwas, was wir wollen, was wir offerieren und wir haben natürlich auch Ängste. Und das kann man anerkennen. Und wenn man das anerkennt, dann wird das Gespräch offener und ehrlicher und damit wird die Arbeit offener und ehrlicher. Dann muss ich nämlich keine Angst haben, zu meinem Vorgesetzten zu gehen und sagen, ja, hör mal, hier stimmt irgendwas nicht, können wir das nicht mehr ändern. Also ich denke, das wird in Deutschland auch noch stärker kommen. Noch sträubt man sich dagegen. Das hat so ein bisschen was von Kumbaya und Trommelkreis, gerade weil es auch in der Psychoanalyse basiert ist. Aber ich denke, das kommt. Es gibt auch schon die ersten Ansätze, das in Deutschland etwas weiter zu verbreiten. Ich sehe es immer häufiger, dass die Thematik da ist. Noch versteckt man sich gerne hinter KPIs und sagt, das ist rein quantitativ. Ist ja auch klar, viele Menschen in der Führungsebene haben einen MBA oder haben BWL studiert und sind natürlich auf Zahlen trainiert. Von daher ist es schwierig, das irgendwie einzubringen. Aber aus meiner Sicht habe ich keinen Zweifel, dass dieser Trend aus den USA auch hier ankommen wird.
Ist es denn auch in den USA schon sehr stark zu erkennen, so wie wir es ja hier auch jetzt immer mehr erleben, dass auch gerade die jüngeren Generationen, die natürlich, wie Sie es ja auch gesagt haben, über immer mehr Wissen verfügen, immer besser ausgebildet sind. Die meisten haben natürlich mittlerweile ihr Abitur, haben abgeschlossenes Studium und so weiter. Also sie würden jetzt quasi zum Young Performer, wenn man es mal so betrachtet. Und dann stehen die auf den Sprung und sie können dann eine Führungsposition übernehmen und sagen, ja, das mache ich gerne. Ich will auch Verantwortung übernehmen und ich will mich da auch einbringen. Aber mehr als 30 Stunden in der Woche möchte ich nicht arbeiten. Ja, und die restliche Zeit möchte ich natürlich bei der Familie sein oder bei meinem Kind oder ich möchte Drachen fliegen gehen oder sowas. Ist das etwas, was Sie auch sehen oder was Sie da auch stark gesehen haben? Also, dass die Young Talents, die Young Performers natürlich da sind, aber nee, mehr als 30 Stunden will ich nicht mehr arbeiten.
Ja, da war halt ein Shift, eine Veränderung in dem, wie man die Arbeit versteht. Man hat da ja natürlich jahrelang eingebläut bekommen, dass man für die Arbeit lebt. Und dass man sich entsprechend aufopfert, um die Karriere voranzutreiben. Ich glaube, da ist eine große Ernüchterung eingetreten. Gerade in den USA haben wir das Problem, dass die natürlich sehr viele offene Stellen haben und die nicht besetzen können. Und von daher denke ich, da muss jede Firma was tun, um das für junge Leute attraktiver zu machen. Dieses alte Konzept funktioniert einfach nicht mehr. Wir haben zu viel Wissen. Wir wissen, dass die Mehrzahl der Arbeitsstunden gerade in irgendwelchen Offices, in irgendwelchen Büros nicht mit Arbeit verbracht werden. Und man hat immer noch den Gedanken im Hinterkopf, dass effiziente oder gute Arbeit mit der Stundenzahl verbunden ist und nicht mit dem Ergebnis. Und diese Veränderung wird auch kommen, denke ich, dass man sagt, okay, hier ist das Arbeitspensum, das abgearbeitet werden muss. Ob du das jetzt in 8 Stunden schaffst oder in 4, sei dir überlassen. Man könnte sogar sagen, wenn es 8 Stunden dauert, dann hast du vielleicht ein Problem mit deinem Zeitmanagement.
Das heißt also schon die agile Unternehmenskultur dann als Zukunftsvision?
Ja, es ist ja immer eine positive Veränderung, wo wir immer optimieren wollen, immer weiter optimieren wollen. Das versuchen wir ja in allen Prozessen, die wir haben. Wenn ich in einem Meeting sitze und Sie auch, dann wissen Sie, wie viel Zeit mit Dingen verschwendet werden, die eigentlich gar nichts mit der Arbeit zu tun haben. In der Regel muss man viele, viele Faktoren, viele Dynamiken erstmal aus dem Weg räumen. Das ist ein Problem in vielen Teams, dass wir diese Teams formieren und dann haben die nicht genug Zeit, um ihre Dynamiken auszuarbeiten. Das sind Probleme, die schleppen sich dann immer weiter durch jedes Meeting und man muss immer wieder einen Schritt zurück machen, um die Thematik nochmal zu bearbeiten. Ich bin immer ganz gerne ein Vertreter der Sache, dass man das von vornherein komplett ausarbeitet, dass man sich ruhig ein Meeting oder zwei nimmt, um diese Problematik, um diese Dynamiken genau auszuarbeiten. Letztendlich finde ich immer, dass man zu viel Zeit damit verbringt, andere zu managen, statt die von vornherein an Bord zu bringen.
Okay. Ja, das heißt also, das Thema, ich will nochmal den Bogen spannen, weil wir müssen so langsam leider zum Ende kommen. Was heißt das nochmal für eine Ablauforganisation? Was wäre da Ihr Statement zu sagen, womit muss ich mich jetzt als Unternehmer, als Führungskraft, egal welcher Größe, egal welcher Branche, womit muss ich mich beschäftigen, wenn ich mich zukunftsorientiert aufstellen möchte und meine Organisationsentwicklung damit optimal weiterentwickeln will? Also was ist so quasi, was sind Ihre konkreten abschließenden Tipps für unsere Hörenden?
Menschlichkeit. Ganz einfach. Das Stichwort ist Menschlichkeit. Ich kann meine Arbeitnehmer nicht wie Zahlenpunkte behandeln. Das klappt nicht. Das ist kurzfristig gedacht und das mag auf kurze Zeit natürlich ein positives Ergebnis hervorrufen, aber langfristig werde ich diese Arbeitgeber verlieren und zwar an einen Mitbewerber, der sie menschlich behandelt, der versteht, dass sie auch Bedürfnisse haben und dass sie nicht wie Maschinen 24 Stunden am Tag arbeiten. Das ist für mich die Kernaussage der Veränderungen, die bevorstehen. Das ist auch dieser Hintergrund hinter dieser Dialogik, dass man menschlich miteinander umgeht. Dass ich sage, okay, ich weiß, wer Sie sind als Person und nicht nur als Geschäftsführer der CIC. Ich möchte wissen, welche Person steht dahinter. Und das ist sehr wichtig. Es ist weitaus besser und einfacher für mich, mit Ihnen zu kommunizieren, wenn ich weiß, Sie lieben auch Hunde. Dann haben wir schon eine Gemeinsamkeit. Ganz einfach, das ist persönlich. Also es ist im Prinzip ein persönlich machen unserer Geschäftsbeziehung. Also natürlich nicht bis ins kleinste Detail. Man muss sich da natürlich nicht offenbaren. Das will keiner. Das ist viel zu gefährlich und ruft viel zu viele Ängste hervor. Aber man kann trotzdem Person sein. Man kann trotzdem Mensch sein. Deshalb der Begriff Menschlichkeit.
Ich hätte jetzt auf viele andere Dinge getippt, die Sie jetzt da in Ihrem Schlussstatement integrieren, aber darauf hätte ich nicht gewettet. Also von daher, Sie überraschen mich dann wieder, Herr Franz, muss ich sagen. Und ich will vielleicht auch nochmal ganz kurz der Ball, den nehme ich gerne nochmal auf. Und wir hatten ja ein sehr schönes gemeinsames Erlebnis. Deswegen will ich das gerade mal kurz reflektieren. Und schade, ich muss jetzt doch 3 Minuten noch länger machen. Aber dafür bin ich ja nun auch bekannt. Wir hatten eine gemeinsame Veranstaltung, wo Sie ja auch zu Gast waren, am 24. Mai in Frankfurt, wo es ja um die besten Arbeitgeber Deutschlands ging. Und einer unserer langjährigen Klienten hat ja da nun sehr, sehr erfolgreich sich in diesem Jahr positioniert. Und die beiden Unternehmer, die Brüder Jökel, die sicherlich sehr, sehr klar sind, die sehr stark mit einem klaren Leitbild im Unternehmen arbeiten, die sehr straight sind, die natürlich sehr rational sind, die auch ihre Prozesse in aller Intensität leben auch und die gewachsen sind in den letzten Jahren in einer sehr harten Branche, in der Baubranche. Und dann stehen die zwei Unternehmer da auf der Bühne. Ich hatte ja den Podcast mit ihnen ja aufgenommen und einer der beiden Brüder, der wirklich an dieser Stelle in seiner Laudatio wirklich die völlige Menschlichkeit auf der Bühne zeigt und mit Tränen in den Augen seinen Bruder in den Arm nimmt, und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ihm ging es genauso, wir hatten ja nachher auch schon drüber geredet, und er zeigt diese Menschlichkeit und gewinnt in dieser Sekunde alle Herzen, auch die seiner Mitarbeiter, die nochmal im Raum saßen. Und wenn vielleicht vor 10, 20 Jahren hätte doch jemand gesagt, das ist doch eine Schwäche, der darf doch nicht weinen da auf der Bühne oder was, das geht doch gar nicht als Unternehmer und so weiter. Und genau heute, in dieser Sekunde, hat er alle Herzen für dich gewonnen und jeder weiß, was er für ein grandioser Unternehmer ist. Und durch diese Menschlichkeit, durch diese gezeigte Menschlichkeit, ja, hat er nochmal, ja, sich, ich habe selten so viele positive Reaktionen bekommen auf eine solche emotionale Regung wie nach dieser Veranstaltung. Und das ist, glaube ich, Ihnen genauso gegangen. Und deswegen hat die Menschlichkeit, glaube ich, hat damit nochmal einen kompletten Unterstrich bekommen.
Ja, richtig.
Sie können das, glaube ich, genauso auch bestätigen, oder?
Ja, das kann ich so unterschreiben. Das ist ja auch genau der Punkt. Ich muss da gar nicht lange nachdenken, wenn ich zwei Arbeitgeber habe. Der eine, der mir eine kalte Nummer Schulter zeigt und mich von oben herab behandelt. Oder jemand, der mich warm aufnimmt und mit mir persönlich ist. Welchen Arbeitnehmer ziehe ich vor? Ist für mich keine Frage. Und das ist der, der menschlich ist.
Ja, so ist es aber trotzdem natürlich auch hart an der Sache agierend. Trotzdem ein Unternehmer, der klar Ergebnisse einfordert, der auch wirklich nochmal nachbohrt und der auch Tiefe reinbringt und so weiter. Also das passt doch wunderbar zusammen.
Das passt zusammen. Das schließt ja das eine nicht andere. Das eine schließt das andere nicht aus. Es geht ja darum, dass man in Service of the Task, also im Dienste der Tätigkeit etwas unternimmt. Und das ist so die Core-Aussage. Man muss menschlich sein, aber natürlich das, was wir machen, muss im Dienste unseres Unternehmens dann stattfinden. Das ist kein Problem.
Ja. Lieber Herr Franz, ja, die Zeit ist verrannt. Und ich finde es immer sehr beeindruckend. Es gibt wahrhaftig Menschen, ja, die können noch intensiver sprechen als ich. Also von daher, Sie gehören sicherlich
dazu. Ich bin ja nicht mal warm geworden.
Genau. Und ich muss sagen, ich höre Ihnen sehr gerne zu. Und von daher freue ich mich da auf unsere nächsten intensiven Gespräche. Ich sage an dieser Stelle nochmal wirklich danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche für Sie natürlich alles, alles Gute. Und sage dann natürlich bis zu unserem nächsten gemeinsamen Treffen erstmal vielen Dank.
Also ja. Ich bedanke mich bei Ihnen auch. Wir haben jetzt natürlich kein Bild, aber ich kann den Zuhörern ja beschreiben, dass Sie mir gegenüber sitzen mit einem großen Lächeln im Gesicht. Und das ist genau die Menschlichkeit, von der ich rede.
Vielen Dank. Ja, liebe Hörende, damit sind wir für heute dann am Ende unserer Ausgabe und ich will gar nicht auf die Zeit schauen, wie lange wir heute gebraucht haben. Ich hoffe, Sie können viele, viele gute Ideen rausziehen für sich und fühlen sich inspiriert wieder, Impulse ja wahrgenommen zu haben, die Sie in Ihre eigene Unternehmenskultur und in Ihre Strategie auch mit aufnehmen wollen und dass den Bereich auch der Organisationsentwicklung als übergeordneten Begriff natürlich vielleicht damit auch noch ein Stück besser zu verstehen als vor dem Podcast. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen, wenn Sie ihn natürlich entsprechend auch abonnieren oder liken. Und ich sage an dieser Stelle eine ganz, ganz erfolgreiche Woche für Sie. Ich wünsche Ihnen viel Energie, viel Kraft und bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Schmaler.
Für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.